Deutschlandfunk Kultur im Gespräch
mit Klaus Brokatzky, der herzlich willkommen sagt. Heute begrüßen wir ausnahmsweise mehrere Gäste, Pippi Langstrumpf und den berühmten jungen Timmy, der aber ohne seinen treuen Hund Lassie gekommen ist. Dafür ist noch die Mutter des Dänenprinzen Hamlet erschienen, nämlich Königin Gertrud. Und schließlich ein Mensch, der schon in jungen Jahren das Kreuz für Jesus Christus getragen hat und heute im reiferen Alter als Kriminalkommissarin am Bodensee Mörderjagd. Mit anderen Worten, herzlich willkommen, Eva Mattes.
Hallo, so viele Rollen.
Ja, und wir haben ganz viel zu klären und zu erklären. Aber das Allerwichtigste zu Beginn. Manchmal bekomme ich ohne Vorwarnung und völlig grundlos einen Lachanfall. Das haben Sie vor einigen Jahren in Ihren Lebenserinnerungen geschrieben. Was muss ich tun, damit Sie einen Lachanfall bekommen? Oder was muss ich tun, damit ich das vermeide?
Oh mein Gott, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich lache manchmal wirklich über die albernsten Sachen. Oder plötzlich muss ich an irgendetwas denken, worüber ich mal gelacht habe. Fragen Sie mich nicht was, weil es würde mir jetzt nicht einfallen. Aber es kann einfach so passieren. Manchmal, es gibt auch Menschen in meinem Leben, zum Beispiel meine Tochter. Wenn meine Tochter lacht, meinetwegen sie ist im Nebenzimmer und sie lacht, ich muss überhaupt nicht wissen, worüber sie lacht. Ich fange sofort richtig an zu lachen, bekomme einen Lachanfall und der dauert dann mit uns zusammen mindestens eine Viertelstunde.
Wie gehen Sie denn damit dann vor der Kamera um? Weil dieses Zitat, was ich eben vorgetragen habe, das steht im Buch in Zusammenhang mit der Tatortkommissarin Clara Blum aus Konstanz, die Sie ja seit 2002 spielen. Wie läuft das bei der Kamera? Sie kriegen da irgendwie einen Lachanfall. Wie reagieren da die Leute am Dreh?
Also bei Clara Blum, bei dem Tatort, liegt das natürlich an Sebastian Betzel, der nämlich unglaublich witzig ist und geistreich, mein Mitkommissar. Und der mich einfach dann und wann ins Schleudern bringt. Und dann habe ich einen Lachanfall. Und da mich ja alle schon sehr gut kennen, also die Beleuchter, die Kameraleute, die Regisseure dann meistens auch, die lassen dann sozusagen sofort den Hammer fallen und machen erstmal eine Kaffeepause, weil sie wissen, das dauert jetzt mal einen Moment, bis Eva sich wieder beruhigt hat. Und die nehmen das gelassen und freuen sich.
Die Clara Blum geben Sie im nächsten Jahr auf. Warum?
Weil 14 Jahre Kriminalistik genug sind. 14 Jahre Mordermittlung, finde ich, sind genug. Das war eine schöne Zeit. Es war lang genug und eigentlich immer kurzweilig und ich habe es immer gerne gemacht. Und ich habe mich immer gefragt, wann werde ich wohl aufhören? Denn eines Tages muss ich aufhören und ich will möglichst aufhören, bevor man mich rausschmeißt oder bevor ich in Rente gehe sozusagen. Und es gab viele Jahre, wo ich dachte, so einfach ist das gar nicht mit dem Aufhören, weil es eben wie so eine Familie ist, zu der man zweimal im Jahr kommt und zusammenarbeitet. Und auch wenn man sich manchmal irgendwie andere Bücher wünscht oder dies und das da rumkrittelt, war es doch insgesamt einfach eine schöne kreative Arbeit. Und irgendwann war der Zeitpunkt da, wo ich dachte, so, jetzt höre ich auf. Und da gab es überhaupt kein Zögern mehr. Es war einfach ganz klar da, der Moment, jetzt kann ich aufhören und jetzt höre ich auf.
Warum haben Sie damals zugesagt zu der Rolle, obwohl Sie eine Eigenschaft haben, die für eine Kommissarin nicht besonders günstig ist? Sie haben nämlich eine Knallphobie. Das heißt, Sie können sowas wie Schüsse überhaupt gar nicht hören. Und trotzdem haben Sie sich auf diese Rolle eingelassen.
Ja, wenn man so etwas zusagt oder eine Rolle zusagt, die man spielen will, denkt man gar nicht, also ich habe da über sowas gar nicht nachgedacht, dass da vielleicht geschossen wird oder... Oder wenn ich darüber nachgedacht habe, dachte ich, naja, das wird man dann schon regeln können. Und das kann man ja auch gut regeln. Also wenn tatsächlich geschossen wird, bin ich meistens nicht dabei. Das heißt, die schießen dann ohne mich. Im Film wird ja immer geschnitten. Und wenn ich schieße, sind da keine Patronen drin, also auch nicht mal Platzpatronen. Sondern ich tue einfach so, als würde ich schießen. Und der Knall kommt halt dann aus der Konserve, aus dem Tonstudio. Das wird halt extra aufgenommen. Und also wenn ich am Drehort bin, wird nicht geschossen. Und das weiß jeder mittlerweile. Und jeder Requisiteur macht die Pistolen auf und zeigt mir, schau, es sind keine Patronen drin. Auch bei den Kollegen nicht. Weil manchmal gibt es ja auch Leute, das hört man immer wieder mal von anderen Drehorten, dass plötzlich jemand einfach losschießt. Und ich kenne einen Requisiteur, der hat sein Gehör auf der einen Seite verloren deswegen. Es ist ja nicht so, dass nicht mal was passiert.
Warum haben Sie sich denn damals überhaupt auf diese Rolle einer Kommissarin am Bodensee eingelassen?
Es war eigentlich ganz einfach. Der Redakteur und der damalige, der Regisseur, mit dem ich vorher einen Tatort gemacht habe, aber als nicht, natürlich nicht als Kommissarin. Das war damals Didi Dankwart. Die sind nach Berlin gekommen und haben mit mir geredet und haben mich gefragt, ob ich das machen will. Und dann haben wir sofort, sind wir in so ein gutes Gespräch eingestiegen, was das denn sein könnte und was das für eine Figur sein könnte. Und das hat mich dann irgendwie gepackt. Das fand ich spannend. Das hat mich an Theaterarbeit erinnert. Und also davor habe ich natürlich schon mal einen Moment drüber nachgedacht, will ich das eigentlich? Damit werde ich dann prominent. Will ich das? Will ich, dass mich Leute auf der Straße erkennen? Möchte ich mit so einer Figur identifiziert werden? Denn das passiert zwangsläufig. Werde ich in Schubladen gesteckt? Auch Regisseure haben so ihre Schubladen, in die sie dann die Schauspieler reinstecken. Und ich wollte ja nie in einer Schublade sein und will das bis heute nicht. Wahrscheinlich arbeite ich deswegen noch mehr als früher, damit ich das ausgleiche sozusagen, die Kommissarin mit meinen vielen anderen, was weiß ich, Rollen oder Möglichkeiten.
Jetzt will ich aber unbedingt versuchen, Sie in eine gepolsterte, weiche, mit einem Namen versehene Schublade zu zwängen. Sie haben ja in etlichen Filmen in den letzten Jahrzehnten mitgespielt, vor allem aber haben Sie auf der Theaterbühne gespielt. Welche Theaterfigur oder Filmfigur ist am meisten auch Eva Mattes? Mit welcher können Sie sich am besten identifizieren?
Oh, das wüsste ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung.
Keine Identifikationsfigur?
Nein.
Dann fange ich anders.
Kann ich jetzt im Moment nicht sagen, möglicherweise. Also ich arbeite gerade an einer Theaterfigur, Liv Stein.
Eine Pianistin?
Eine Pianistin, eine Weltpianistin, die aufgehört hat zu spielen, nachdem ihr Sohn 19-jährig an Leukämie gestorben ist und sie sich eben Vorwürfe macht, dass sie sich nicht um ihn gekümmert hat und sie ihn weggeschoben hat und jetzt ist er tot und jetzt will sie eigentlich auch nicht mehr wirklich leben und schon gar nicht mehr spielen, also nicht mehr am Leben teilnehmen. Das hat jetzt erstmal mit mir gar nichts zu tun und trotzdem ist mir diese Figur irgendwie nah. Also die spielt sich quasi vom Blatt.
Sie haben selber einen Sohn, der inzwischen ein bisschen älter ist, so 25.
Ja, 26.
26.
Ja, also das ist aber, weiß ich nicht, also dieses, eine arbeitende Mutter, klar macht man sich immer, überlegt man sich, kann ich diese Arbeit jetzt machen, bin ich dann vielleicht zu viel weg, wann, also man muss schon immer aufmerksam sein, wie viel weg sein kann man den Kindern zumuten und so weiter. Es ist jedenfalls eine Figur, die ich sehr, sehr spannend finde. Das ist ein leidenschaftliches Stück und sehr, es geht halt um Wahrheit und Lüge und wie weit kann man die Wahrheit verdrehen und sie bleibt trotzdem immer noch wahr.
Und das Ganze hat die Premiere am 31. Oktober.
Oktober im Elisabethhaus, ja.
Lampenfieber. Anfangs in Ihrer Karriere haben Sie sich aufgeputscht mit schwarzem Tee. Bei der Mutter Courage haben Sie dann zum kleinen eiskalten Wodka gegriffen. Bei Shakespeare-Dramen sich mit einem Piccolo-Sekt beholfen. Und wie machen Sie das heute?
Heute trinke ich Wasser mit Sprudel.
Die Schauspielerin Eva Mattes ist heute unser Gast, geboren am 14. Dezember 1954 am Tegernsee, Tochter der Schauspielerin und Tänzerin Margit Simo und des Filmkomponisten Willi Mattes. Die Eltern haben sich dann getrennt und sie wachsen bei der Mutter auf. War damit der Schauspielerinnenberuf in die Wiege gelegt? Ihre Mutter hatte einst schon mit allen Großen des Schaugeschäftes zusammengewirkt, war eine Freundin von Sarah Leander. Also musste die kleine Eva da Schauspielerin werden?
So wird das gewesen sein, ja, genau. Ich bin da so hineingewachsen in diesen Traumberuf.
Als Sie noch klein waren, hat Ihre Mutter öfter zu Ihnen gesagt, mein Gott, bist du ordinär. Was hatten Sie denn da gemacht?
Das hat meine Schwester zu mir gesagt, wenn wir uns gestritten haben. Ich weiß es nicht, da war ich wahrscheinlich irgendwie ausfallend, hab geschrien oder du dumme Kuh gesagt oder was auch immer. Ich kann es Ihnen nicht sagen, weil man als Kind dafür ja nicht so ein Bewusstsein hat. Aber meine Schwester hat sich eben damit erfolgreich wehren können, dass sie sagte, mein Gott, bist du ordinär.
Können Sie heute noch ausfallend werden?
Ja. Wenn ich sauer bin auf jemanden, richtig, richtig, richtig sauer, dann beherrsche ich mich ganz, ganz lange und leider zu lange, so lange, bis ich nämlich platze. Und dann bin ich haltlos ordinär. Das ist dann schon fast Tourette.
Fast was?
Tourette-Syndrom. Sagt Ihnen nichts?
Nee.
Das Es gibt Menschen, die das nennt sich Tourette-Syndrom. Das ist tatsächlich ein Krankheitsbild. Ach. Die machen unvermittelt. Ich habe jetzt nicht die Schimpfworte gesagt, die da rauskommen, weil es sind die schlimmsten. Und es passiert mitten im Gespräch.
Und das können Sie dann auch nicht irgendwie steuern?
Nein.
Dann haben Sie dann nicht mehr,
nein.
Also weil so viel reingefressen wurde und dann muss
ja,
es raus.
Ja, ja.
Und entschuldigen sich dann hinterher bei den Leuten?
Manchmal, aber,
nicht immer.
Aber nee, manchmal kommen auch Menschen wie zum Beispiel damals Peter Zadek, den habe ich ja dann mal so haltlos beschimpft, aber aus gutem Grund, weil er unglaublich ungerecht war zu verschiedenen Menschen um mich herum. Und dann habe ich ihn also haltlos beschimpft und dann habe ich einfach 3 Wochen nicht mehr mit ihm gesprochen und habe auch nur noch mit dem Rücken zu ihm gespielt. Und bei der Premiere kniete er sich dann vor mir nieder und sagte, wann hörst du damit auf, Liebling? Und dann habe ich gesagt, jetzt.
Sie haben aber auch Tipps, wie wir, das hatte ich ja eingangs angekündigt, fertig werden mit Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten müssen, die uns aber völlig unsympathisch sind. Da haben Sie nämlich den Inseltest entwickelt. Da müssen Sie mir mal bitte erklären, was das ist.
Naja, wenn mir jemand wirklich sehr unsympathisch ist und ich muss mit ihm zusammenarbeiten, dann stelle ich mir vor, ich bin mit dem auf einer einsamen Insel. Wir stranden da wie Robinson und ich muss ja dann mit diesem Menschen auskommen. Und dann verändert sich mein Blick sofort, weil ich dann denke, was könnte an ihm sympathisch sein? Welche Qualitäten könnte er haben? Vielleicht ist er jemand, der ganz toll Häuser bauen kann aus Bambus oder Fische fangen mit der Hand. Oder vielleicht ist es so, dass ich, wenn ich dann nachts Angst habe und es kommt ein Gewitter, er mich auf eine Weise beschützt, die mir gut tut. Und so nähere ich mich diesem Menschen und auf einmal sehe ich das alles nicht mehr, was ich nicht mochte.
Hat das bei allen Menschen bisher so geklappt?
Ja.
Sie sind nie auf einer Schauspielschule gewesen. Stattdessen haben Sie schon mit 12 als Jugendliche, fast noch im Kindesalter, Ihre erste Rolle in der kleinen Komödie in München gehabt. Und dann mit 13 waren Sie schon in einem Fernsehfilm, Der Tag, an dem die Kinder verschwanden. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, wahrscheinlich hatte der kindliche Wunsch, also Schauspielerin zu werden, auch mit der Geborgenheit zu tun, die ich in diesem Beruf vermutete. Haben Sie die Geborgenheit in dem Beruf gefunden über all die Jahrzehnte dann?
Ja, immer wieder. Meine Mutter hat Partys gemacht zu Hause, immer wieder mal. Und es waren halt alles Künstler, die da waren. Und die haben dann nachts eben die Platten meiner Mutter gespielt. Die hat ja auch wunderbar gesungen. Und meine Mutter hat mich dann manchmal geweckt. Und dann war ich so unter all diesem Geraune dieser Menschen und dieser schönen Musik. Und ich war da irgendwie so eingelullt. Und da habe ich dann mal gesagt, ich will auch Schauspielerin werden. Und habe geweint dabei, weil ich so eine Sehnsucht hatte nach diesem, ja, nach diesem Flair, nach diesem, was da an Leidenschaft, Gefühlen, weiß nicht, was da alles so in der Luft war.
Und zu dieser Gemeinschaft zu gehören.
Ja, und zu dieser Gemeinschaft zu gehören. Und am Theater, im besten Falle, ist man auch eine Gemeinschaft. Also sagen wir mal, die Produktion, die ich mit Peter Zadek gemacht habe, da gab es viele Produktionen, wo wir so eine Gemeinschaft wurden. Kirschgarten, Das Wunder von Mailand, Kaufmann von Venedig auch, also wo man einfach wirklich zu so einer Gruppe zusammenwuchs. Meine erste Produktion mit Peter Zadek war Die Wildente von Ibsen und da habe ich ja auch das Kind gespielt. Da fühlte ich mich extrem so. Da wollte ich auch nach der Probe nicht nach Hause gehen. Da bin ich dann immer in die Kunsthalle gegangen und habe mir die Holländer angeschaut, diese Familienbilder, diese besinnlichen, wo die Frau vor der Tür sitzt und was näht.
Idylle.
Ja, diese Familienidylle, genau.
Ihre erste Sprechrolle war dann aber keine größere Gruppe, sondern das war Timmy, das war der Freund von Lassie, dem haben Sie die deutsche Stimme im Fernsehen verliehen und dann wurden Sie die deutsche Stimme von Pippi Langstrumpf im Fernsehen und das alles mit einem heftigen Sprachfehler beim SCH. Wie haben Sie sich denn abtrainiert? Und wie ging der überhaupt? Können Sie den noch vormachen?
Naja, das ging so Schauspielschule. Also, dass mein rechter Mundwinkel zuckte auf die Seite und es zischte halt dann so ein bisschen. Und ich habe mir den abtrainiert. Ich bin ja dann mit 17 ans Schauspielhaus Hamburg gekommen und da spielte ich dann die Jungfrau von Orléans. Aber ich konnte noch nicht sprechen und da war ich 18. Und da wurde für mich ein Sprechlehrer und Atemlehrer engagiert. Und der hat dann gesagt, ich soll es einfach anders machen. Und ich sage, wie? Ja, sag doch einfach Schauspielschule. Und ich, das konnte ich nicht. Es hat sich grauenhaft angehört. Also es war furchtbar, es war eine Katastrophe, aber er hat gesagt, ich soll das durchhalten. Ich soll einfach nicht mehr nach rechts ausweichen mit meinem Mundwinkel und eines Tages wird es weg sein. Und genau so war es. Es war eines Tages weg. Es hat vielleicht 4 Wochen gedauert und dann war es weg.
Jede Kunst läuft über Vorstellung, haben Sie geschrieben. Und dann beschreiben Sie, wie Sie es geschafft haben, in der Wohngemeinschaft, in der Sie später gelebt haben, in Hamburg, das samstägliche Putzen ab 7 Uhr morgens, Küchenboden und Badezimmer hinzukriegen. Da haben Sie sich hineinversetzt. Nämlich in welche Rolle?
Ich habe mich in eine völlig bescheuerte Rolle hineinversetzt, in eine Küchenmagd, die eben den Fußboden scheuern muss. Und auf allen Vieren habe ich den Fußboden gescheuert und habe mir dann vorgestellt, dass der Prinz kommt und dann mit mir ein und mich natürlich wunderschön findet und dann sich da in die Küche setzt und mit mir ein Gespräch anfängt und mich dann nicht nur schön findet, sondern auch intelligent und der sich dann in mich verliebt und ich mich in ihn und so weiter. Also Aschenputtel, Aschenbrödel, Kitsch hoch 10. Aber ich habe mich da so hineingesteigert und ich war so in Gedanken versunken, mir dieses auszumalen, dass ich einfach nicht gemerkt habe, dass ich den Küchenfußboden geputzt habe. Und keiner hat ihn so schön geputzt wie ich. Ich bin ihn deswegen auch nie wieder losgeworden, solange ich in der Wohngemeinschaft war.
Als Kind im Skiurlaub, wenn Sie den Berg hochklettern mussten mit den schweren Skiern, da haben Sie sich dann vorgestellt, Sie würden jetzt Jesus das Kreuz abnehmen. Die Skier wären das Kreuz von Jesus und Sie nehmen es ihm für eine Weile ab. Und im Nu waren Sie oben. Warum haben Sie denn nicht gleich gedacht, ich bin Jesus?
Nein, das geht ja nicht. Ich war ja zu der Zeit wohl auch noch gläubig, weil ich bin ja katholisch aufgewachsen und jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Und die Geschichte von Jesus hat mich schon wirklich auch sehr berührt. Ich habe immer geweint, wenn es dann ans Kreuz genagelt ging, wenn es an diese Geschichte ging. Deswegen, das würde ich mir nicht anmaßen, um Gottes Willen. Also die Vorstellung, dass meine Skier das Kreuz sind, das ist ja etwas für jemand anderes tun. Und wenn man etwas für jemand anderes tut, ist es irgendwie eine leichtere Last.
Und es ist wichtig, dass Sie etwas für andere tun.
Wohl, ja.
Die Schauspielerin Eva Mattes, heute zu Gast, die in ihrem mehr als 40-jährigen Schauspielerleben auch so manchen Filmskandal und so manches Theaterskandälchen mitgemacht hat. Eva Mattes, woran erinnern Sie sich da am liebsten?
An Othello zum Beispiel.
Hamburg,
Schauspieler aus Hamburg mit Ulrich Wildgruber als Othello, Peter Zadek Regie, Christa Berndl als Emilia, Pola Kinski als Bianca. Ja, das war ein Riesenskandal. Die Leute haben wirklich getobt. Das war ein Applaus von, ich glaube, 45 Minuten, durchsetzt mit Zuschauern, die sich angeschrien haben zwischen dem Parkett und dem ersten Rang und Schauspielern, die ihren Kollegen verboten haben zu klatschen. Und also richtig, die haben sich fast geprügelt.
Aber warum? Woher kam das?
Weil der Othello eben auf eine Weise dargestellt war und gespielt wurde, das hat die Leute wahnsinnig provoziert. Also es war wohl eine provokante Inszenierung, weil dieser schwarze Mann nicht so war, wie sie ihn sich vorgestellt haben.
Ja, und Sie als Desdemona nackt und tot über einer Wäscheleine.
Ja, aber das war ja nur noch ein kleines Attribut dabei. Das war ja dann schon am Ende der Inszenierung. Aber der Krach ging ja von Anfang an los, schon nach 10 Minuten oder so. Sie haben ihn nicht verstanden, er hat genuschelt, er hat irgendwie guttural gesprochen und er schwitzte und die Farbe spritzte in der Gegend rum. Und ich war dann im Bikini und er umarmte mich und ich war am ganzen Körper schwarz befleckt. Das war natürlich Absicht, das waren ja wunderbare Bilder. Und am Schluss hing ich halt als Leiche nackt über einer Wäscheleine.
Das war 1976. 6 Jahre vorher haben Sie in einem Film mitgewirkt, der dafür gesorgt hat, dass bis heute zum ersten und einzigen Male die Berliner Filmfestspiele, die Berlinale, abgebrochen werden musste.
Genau, das war okay. Das war mein erster Kinofilm.
Okay hieß der auch.
Oh, der hieß Okay.
Es war nicht nur Okay, sondern der hieß auch
ja, das kann man leicht verwechseln, genau. Er hieß Okay, ein Film von Michael Verhoeven, ein Film über den Vietnamkrieg, also ein Antikriegsfilm, ein Anti-Vietnam-Kriegsfilm. Und das war so ein Riesenskandal, ein riesenpolitischer Skandal. Damals war George Stevens Jurypräsident bei der Berlinale und fühlte sich in seiner amerikanischen Ehre angegriffen und hat verlangt, dass der Film aus dem Festival ausgeschlossen wird. Und dann haben sich alle anderen Filmemacher solidarisiert, darunter auch Rainer Werner Fassbinder. Und die Berlinale platzte. Also es gab, die Filme wurden noch gezeigt, es gab aber keine Preisverleihung. Und es war ein Riesending. Und danach wurden dann solche Sektionen aufgebaut wie Panorama und das, was es jetzt heute alles gibt auf der Berlinale. Weil man gesagt hat, man muss Filme zeigen können, die kontrovers sind und die politisch sind und ja.
Aber das mit okay war okay. Gibt es denn in Ihrem Leben überhaupt irgendetwas, was Ihnen, wenn Sie heute darauf zurückblicken, peinlich ist?
Nein, nichts.
Ganz entschieden.
Nichts. Ich wüsste jetzt nicht was.
Was macht eigentlich bei so Skandalen und Skandälchen den Unterschied zwischen Film und Fernsehen aus? Also natürlich im Theater, da ist es die Unmittelbarkeit, sie haben die Leute vor sich, aber Film ist andererseits dann vielleicht auch nachhaltiger?
Naja, beim Film, also das damals bei Wildwechsel, das war ja auch ein Riesenskandal. Ein Film nach einem Buch von Franz Xaver Krötz, verfilmt von Rainer Werner Fassbinder. Damals war ich 16 Jahre alt und ich war halt auch relativ viel nackt in diesem Film. Und überhaupt ein dralles, freches Ding habe ich da gespielt, die ja auch dann veranlasst hat, dieses Mädchen hat veranlasst, dass ihr Freund den Vater umbringt. Also das war schon auch ein Riesenskandal. Und da war ich zum Beispiel, am nächsten Tag bin ich mit meiner Freundin in die Stadt gefahren, mit der Straßenbahn und alle Leute haben mich angeguckt. Das war ganz furchtbar für mich. Also auf einmal haben mich alle gekannt.
Weil sie da schon bekannt waren. Genau. Sie mussten nicht erst die Kriminalkommissarin Clara Blum werden. Da haben die Leute sich schon auf der Straße und in der Straßenbahn erkannt.
Ja, weil insofern ist dann Fernsehen nachhaltiger, weil es einfach mehr Leute auf einen Schlag sehen.
Aber wie geht ein junges Mädchen damit um, in der Straßenbahn zu sitzen, die Leute starren sie an? Da müssen sie das ja irgendwie verarbeiten.
Ja, das ist auch nicht einfach. Es war mir extrem peinlich und ich weiß noch genau, ich war mit meiner besten Freundin da und die sagte dann auf einmal am Abend, du bist so arrogant geworden. Und ich fühlte mich tief getroffen, weil ich bin nicht arrogant geworden. Ich hatte mich nur sozusagen während dieser ganzen Strecken in der U-Bahn sozusagen irgendwie abschotten müssen.
Hat sie das zum Nachdenken darüber gebracht, so will ich aber nicht werden, wie was die Freundin mir jetzt hier unterstellt, so will ich gar nicht werden?
So will ich nicht werden, das natürlich, das wollte ich schon vorher nicht. Also darüber habe ich schon vorher nachgedacht. Ich habe über diesen Beruf sehr viel nachgedacht und wusste eigentlich schon mit 12, als ich anfing, was ich nicht wollte. Also ich wollte nicht so ein abgehobener Star werden, ich wollte nicht in der Klatschpresse stehen, mit wo ich gerade einkaufen war oder was ich gerade tue, sondern ich wollte einfach richtig gut mit richtig guten Leuten richtig gut arbeiten. Und das war mir eigentlich schon eben, wie gesagt, bevor ich anfing zu arbeiten, bewusst. Und deswegen hat mich das auch so geschockt, dass meine Freundin sagte, ich wäre so arrogant. Das war ich nicht. Ich war einfach einen Moment lang hilflos und sie war vielleicht ein bisschen neidisch. Kann auch sein.
Aber eitel muss doch jeder Schauspieler und jede Schauspielerin sein, oder nicht?
Nee, muss er nicht. Die meisten Schauspieler sind schüchtern. Ja, jetzt gucken Sie, wenn die Zuhörer jetzt sehen würden, wie Sie gucken.
Ja, ich gucke jetzt wirklich völlig entsetzt.
Ja, entsetzt.
Ich bin Journalist und ich glaube, alle Journalisten sind eitel, sonst säße ich nicht vor diesem Mikrofon.
Kann ja sein, kann ja für die Journalisten gelten. Und natürlich gibt es eitle Schauspieler, ganz klar.
Aber Sie sagen, die meisten sind schüchtern. Ist denn dann die Rolle, die Sie da spielen, eine Möglichkeit, diese Schüchternheit zu überwinden? Also sich dahin zu stellen vor Hunderte von Menschen und so?
Zum Beispiel.
Therapie?
Therapie würde ich nicht sagen, aber diesen Schritt hinaus zu machen, das ist, vielleicht braucht man das. Vielleicht ist das genau das, was man braucht, damit man, keine Ahnung, sich auch in was anderes hineinversetzen kann. Oder man muss ja doch auch irgendwie, natürlich, man muss viel Fantasie haben und auch viel Einfühlungsvermögen, um verschiedene Rollen zu spielen, weil man muss sich ja hineinfinden in einen anderen Charakter, in ein anderes Wesen.
Ist Eva Mattes eitel?
Oh ja, ein gewisses Ja schon. Also wenn man es als eitel bezeichnet, dass man viel in den Spiegel schaut, dann bin ich sehr eitel. Ich meine, ich gehe an einer Scheibe vorbei und schaue. Ich muss mich immer anschauen. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil Äußerlichkeiten ja natürlich auch mit dem Beruf zu tun haben. Und ich will ja auch gut aussehen. Will ich schon.
Wenn der Zuhörer Sie jetzt sehen könnte, dann wüsste er, dass das zutrifft. Aber jetzt kommen wir zu den Regisseuren. Sie haben ja einige schon genannt. Rainer Werner Fassbinder, Michael Verhoeven, Peter Zadek vom Theater, Werner Herzog ist noch zu erwähnen. Sie haben sich, das schreiben Sie in Ihrem Buch, oft verliebt in Regisseure, aber auch in Schauspielerkollegen, mit denen Sie da zusammenarbeiten mussten. In wen haben Sie sich denn verliebt, wenn ich das überhaupt fragen darf? Aber vor allem, wie lange hielt das immer an?
Also in wen ich mich verliebt habe, das sage ich nicht. Ja, wie lange hält es an? Manchmal 2 Stunden oder 3 Tage, manchmal ein Vierteljahr. Das ist einfach noch so nachhalt. Aber ich habe relativ bald auch mich selbst durchschaut und wusste, dass das eben so ist und dass das passieren kann. Man wird ja auch quasi direkt verkuppelt, ja, in diesem Beruf. Man kommt ins Studio, man dreht eine Liebesszene, man liegt zusammen im Bett, man küsst sich, man sagt sich Liebesworte. Ja, hallo, also ich meine, da kann man jetzt, kann ja nicht an einem so total abprallen. Aber das weiß man ja dann irgendwann, dass das sozusagen Projektionen sind.
Die Liebe zu dem großen Peter Zadek, die hat bis heute auch über seinen Tod hinaus gehalten?
Ja, natürlich. Aber das ist ja wiederum eine ganz andere Geschichte, weil das war einfach ein wunderbarer Regisseur, mit dem ich viele, viele Jahre zusammengearbeitet habe. Und natürlich war ich, als ich die Wildente, also das erste Stück mit ihm machte, verliebt in ihn. Also richtig doll verliebt in ihn. Aber das war dann auch danach vorbei. Und ich dachte, gut, also nee, mit dem, das würde ja überhaupt sowieso gar nicht gehen für mich. Der würde mich ja zerstören, wäre ich privat mit ihm zusammen. Und das wollte ich ja auch nicht. Das habe ich auch irgendwie, ja. Und dann haben wir 30 Jahre zusammen gearbeitet. Ganz, ganz wunderbar mit Konflikten und allem, was dazugehört.
Und er war der beste Regisseur in all diesen Jahrzehnten?
Ja.
Was hat ihn so ausgezeichnet?
Der wusste wahnsinnig viel über Menschen. Über die Abgründe von Menschen, über, ja, wahnsinnig viel. Also so trickreich war er auch und auch verschlagen und gemein.
Trickreich, bringen Sie mir einen bei, bitte.
Naja, trickreich im Sinne, wie er uns auch manchmal gegeneinander ausgespielt hat und solche Sachen. Oder er hat sehr genau besetzt. Also auch durchaus in dem Kalkül, dass es da auch Reibungen gibt. So, und die gab es dann manchmal auch in richtig, richtig heftig, so dass vielleicht die eine oder andere Produktion fast gescheitert ist daran.
Zuerst die Schauspielerin Eva Mattes, die seit Jahren aber auch singt, vor 9 Jahren eine CD herausgebracht hat. Language of Love, Dream a Little Dream of Me, haben wir eben daraus gehört. Eva Mattes, wie kam es, dass Sie neben dem Schauspielen und dem Rezitieren von Texten und Gedichten jetzt unbedingt auch noch singen wollen?
Ich habe doch in dieser Wohngemeinschaft gelebt in Hamburg und da lebte eine Dirigentin und Festivalintendantin in den 80er Jahren, hat die für mich Liederabende entwickelt. Und sie hat dann den ersten Liederabend für mich gemacht, der hieß Von Ulm nach Metz, von Metz nach Mähren, weil ich damals gerade die Mutter Courage gespielt habe. Und das war ein Abend vom 30-jährigen Krieg bis heute. Ja, und dann haben wir viele Jahre später wieder einen weiteren Liederabend gemacht und Über uns der Himmel, der geht über Berlin vor dem Krieg, während des Krieges und nach dem Krieg. Wir machen das bis heute. Ich bin mit meinem Buch, Wir können nicht alle wie Bertha sein, viel unterwegs, so 2-mal im Jahr 10 Tage. Und zwischendurch kam eben diese Jazzplatte daher. Das kam über das Sams. Genau, was wir gerade gehört haben. Da habe ich das Sams gedreht und da kam ein Produzent auf mich zu und sagte, willst du nicht eine Platte machen? Da haben wir einen Song aufgenommen für das Sams. Und
Sams ist was?
Das Sams ist ein Kinderfilm, ein berühmtes Kinderbuch von Paul Maar und es wurde verfilmt. Und zwar 3 Filme gibt es mittlerweile. Und für den 2. Film haben wir eine Platte aufgenommen, beziehungsweise Nena in ihrer Kinderproduktion hat das aufgenommen. Und da habe ich eben einen Song gesungen. Und der Co-Produzent hat meine Stimme gehört und hat mir dann diese Jazzplatte angeboten zu machen.
In den 80er Jahren sehr stark engagiert für die Friedensbewegung auch und dann für Frauenfestivals. Wenn Sie heute sich mal politisch so ein bisschen umblicken, Sie schreiben, Sie sind halbe Ungarin. Welchen Blick haben Sie von dem heutigen Ungarn, wenn wir die Flüchtlingsströme
Macht mich sehr ansehen? Traurig. Macht mich wirklich traurig. Ist furchtbar. Katastrophe. Ich war immer so stolz, halbe Ungarin zu sein. Meine Mutter war Ungarin, ist in Budapest geboren. Ich war als Kind da natürlich auch öfter. Leider spreche ich die Sprache nicht wirklich. Also nicht wirklich, gar nicht. Ich weiß, wie man sie ausspricht und ich erkenne sie sofort. Aber die politische Situation da ist grauenhaft. Einfach grauenhaft.
Werden Sie mal einen Abend für Flüchtlinge machen, für eine Flüchtlingsinitiative?
Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ihre Mutter war Anfang der 40er Jahre im Berlin der Nazis, also des Reichspropagandaministers Josef Goebbels, wirklich ein ganz großer Star. Die hat gesungen, getanzt und gespielt auf Varietébühnen mit Viktor Dekova, Heinrich George, Emil Jannings, Hans Moser, Liselotte Pulver. Wann und wie haben Sie mit Ihrer Mutter über diese Zeit gesprochen?
Ich glaube, ich fing an mit 14, mir Gedanken zu machen, was denn da bitte eigentlich war. Ich war damals in Dachau im KZ und habe mir das alles angeguckt. Ein Freund hat mir das gezeigt. Ja, ich fing an nachzudenken. Und da meine Mutter, da ihre große Schauspielerzeit eben in diese Nazi-Zeit fiel, hat sie ja von dieser Zeit immer nur geschwärmt. Und ich dachte, wie kann man jetzt von einer Zeit schwärmen, wo man dreimal ausgebombt wird, wo 6 Millionen Juden vergast wurden und so weiter. Und so fing ich an, mit ihr darüber mich auszutauschen. Und ich habe dann auch es wurde ein Porträt gedreht, Eva Mattes Fragen an eine Mutter.
Fragen an die Mutter.
Ja, genau.
1979.
Genau, und da, ja, da ist
Ihre Mutter war not amused, könnten wir sagen.
Sie war gar nicht amused, nein, sie war verzweifelt und sie war wirklich verzweifelt und das tut mir auch leid, aber irgendwie konnte ich das damals nicht anders machen.
Sie haben sie vor der Kamera in die Mangel richtig genommen.
Ich habe sie richtig in die Mangel genommen. Ich hatte das nicht vor eigentlich. Wir wollten so ein ganz normales Porträt machen. Und dann hat mich aber ein Freund tatsächlich provoziert, der mich sehr gut kannte und sagte, du hast doch an deine Mutter Fragen. Du hast doch, willst doch was von deiner Mutter wissen. Naja, und dann ging das irgendwie los. Und ja, das war für meine Mutter nicht einfach. Aber auf der anderen Seite hat es das Gespräch zwischen uns tatsächlich weitergebracht. Wir haben ja davor eigentlich über gar nichts geredet, außer über irgendwelche Äußerlichkeiten, also die ja ein pubertierendes Mädchen nicht so besonders interessieren. Und auch damals war ich 25 und ich war schwanger. Und in der Schwangerschaft wird man irgendwie zur Wölfin. Da geht's auf einmal tiefer, da will man Sachen klären und Dinge verstehen. Und so bin ich halt meiner Mutter sehr auf den Pelz gerückt. War wichtig und notwendig für mich und ich denke im Nachhinein auch für Sie.
Und nun spielen Sie Proben aktuell für die Premiere am 31. Oktober die Rolle der Pianistin Liv Stein in dem gleichnamigen Bühnenstück. Was ist das für eine Rolle?
Das ist eine Konzertpianistin, die nicht mehr spielen will, weil ihr Sohn 19-jährig an Leukämie gestorben ist und sie sich vorwirft, dass sie sich nicht um ihn gekümmert hat und dass er deswegen krank geworden ist und überhaupt hat sie ihr Leben verpasst. Es ist geschrieben von Nino Haratischvili, eine junge, ich glaube, sie ist erst 33, junge Georgierin, die seit 10 Jahren in Deutschland lebt, die schon viele, 3 oder 4 Romane geschrieben hat. Zuletzt ein unglaubliches Buch, das heißt Das achte Leben, 1300 Seiten, von 1900 bis heute die ganze Stalinzeit, das ganze unglaubliche Roman. Und dieses Stück ist auch wirklich, also fulminant, würde ich sagen. Das Bemerkenswerte daran ist auch die Inszenierung von Frank Alva Bücheler, denn er wird tatsächlich 2 wunderbare Konzertpianistinnen mit in diesem Stück haben. Also wir, und die sind auf der Bühne und spielen in der Pause, in der sogenannten Pause dann La Valse, ein Stück von Ravel, um dieses Stück geht es die ganze Zeit in dem Stück Liv Stein. Und sie werden Rachmaninow spielen und Chopin.
Und so wie Sie Liv Stein geschildert haben, klingt sie ein klein wenig auch wie Eva Mattes.
Mal sehen, ja, da kann man schon was rausziehen.
Danke. Heute unser Gast, die Schauspielerin Eva Mattes. Klaus Bogatzki sagt Danke und Tschüss.
Im Gespräch.